Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Reihe. Wir freuen uns, dass wir Ihnen auf diesem Wege die Ergebnisse unseres Forschungsprojektes Religion als Faktor der Radikalisierung trotz der Absage der physischen Tagung präsentieren können. Dieses Forschungsprojekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Bundesprogramm Demokratie leben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wir sind Katrin Wagner
und Sören Sponig.
Wir sind beide Mitarbeitende des Osnabrücker Forschungsteams und werden Sie durch diese Podcast-Reihe begleiten. Diese Podcast-Reihe besteht aus insgesamt 5 Teilen, die wir in unregelmäßigen Abständen auf der Internetseite des Instituts für Islamische Theologie veröffentlichen werden. Sie können sich die einzelnen Beiträge natürlich gerne in beliebiger Reihenfolge anhören. Bevor wir inhaltlich in das Thema dieses Podcasts einsteigen, möchten wir uns Ihnen aber zunächst genauer vorstellen. Sören Sponig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Islamische Theologie in Osnabrück sowie in dem Forschungsprojekt Religion als Faktor der Radikalisierung.
Katrin Wagner ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Dort ist sie in den Verbundprojekten Mapping von Präventions- und Distanzierungsprojekten im Umgang mit islamistischer Radikalisierung, kurz MAPEX, sowie Religion als Faktor der Radikalisierung tätig.
Nach dieser kurzen Vorstellungsrunde beginnen wir einleitend mit einem Grußwort von Professor Bülent Utscher. Er ist Direktor des Institutes für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Dort hat er die Professur für Islamische Theologie und Religionspädagogik inne.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Podcast und zur Ergebnisvorstellung des Forschungsprojekts Religion als Faktor der Radikalisierung. Das Forschungsprojekt hat in den letzten 2,5 Jahren die Frage untersucht, welche Rolle Religion und Religiosität in den Radikalisierungsprozessen junger Menschen spielt. Blickt man in die Kommentarspalte eines beliebigen Internetforums, dann scheint die Sache klar. Religion, hier der Islam, ist nicht nur ein, sondern der Motor der Radikalisierung, ist der ausschlaggebende Grund, weshalb sich junge Muslime extremistischen Ideologien zuwenden. Zahlreiche religiöse Autoritäten der muslimischen Welt betonen hingegen schon vielen Jahren, dass die von Vertreterinnen und Vertretern des radikalen Islamismus propagierten Ansichten grobe Verkürzungen der religiösen Schriften des Islams darstellen. Die in diesem Vortrag vorgestellten Ergebnisse sollen daher zur weiteren Versachlichung der Debatte beitragen. Sie richten sich dabei ganz besonders an Praktiker, die in den vielfältigen Handlungsfeldern der Radikalisierungsprävention tätig sind. Es lässt sich die berechtigte Frage stellen, ob ein Forschungsprojekt, welches sich explizit mit der Radikalisierung junger Muslime befasst, an einem Institut für Islamische Theologie richtig angesiedelt ist. Ich kann diese Frage nur ausdrücklich bejahen. Extremistische Akteurinnen und Akteure berufen sich zur Legitimation ihrer Handlungen häufig auf die religiösen Schriften des Islams. Diese müssten wortwörtlich verstanden werden und ließen keine andere als die ihrige Auslegung zu. Die Antwort der islamischen Theologie besteht darin aufzuzeigen, dass es durchaus weitere Auslegungen von Koran und Sunna gibt, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Durch die universitäre Ausbildung von Studierenden der islamischen Theologie leistet das IET Osnabrück zudem einen wichtigen Beitrag dazu, das auf wissenschaftlichem Wege gewonnene Wissen wieder in die Praxis hineinzutragen. Unser neuer Studiengang Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft mit dem Schwerpunkt muslimische Wohlfahrtspflege, der im kommenden Jahr am IET starten wird, leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag dazu. Die Radikalisierungsforschung ist zudem als einer der Schwerpunkte fest im neuen Forschungsprofil des IET Osnabrück verankert. Wie sieht die Zukunft der Radikalisierungsprävention aus? Das weiß niemand. Aktuelle Entwicklungen gehen jedoch in Richtung einer phänomenübergreifenden Radikalisierungsprävention. Ich wünsche mir persönlich, dass das Thema Radikalisierung in einigen Jahren nicht mehr so prominent mit dem Islam in Verbindung gebracht wird, wie es heute der Fall ist. Die weitere Institutionalisierung der islamischen Theologie an deutschen Hochschulen mag dazu beitragen. Ich hoffe, dass die einzelnen Teile dieses Podcasts Ihnen allen viele neue Denkanstöße und Einsichten geben und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören.
Nach diesen einleitenden Worten von Professor Utscher möchten wir in dem Folgenden einen kurzen Überblick über die Inhalte dieses Podcasts geben. Nach einer kurzen Vorstellung des Forschungsprojektes durch Sören Sponig wird Ihnen Professor Andreas Zick einen Überblick über das Forschungsnetzwerk Radikalisierung und Prävention, kurz FNRP, geben. Aus diesem heraus ist auch das Forschungsprojekt Religion als Faktor der Radikalisierung entstanden. Im zweiten Teil dieser Podcast-Reihe stellen wir Ihnen die zentralen Ergebnisse der im Projekt entstandenen praxisorientierten Handreichung vor und diskutieren, welche Folgen sich daraus für die Praxis der Radikalisierungsprävention ergeben. Die darauf folgenden Audiosequenzen gehen ausführlicher auf die thematischen Schwerpunkte des Forschungsprojektes Religion als Faktor der Radikalisierung ein. In Teil 3 dieser Podcast-Reihe präsentieren Ihnen Viktoria Roth und Fabian Zrowik die Ergebnisse ihrer Forschung. Dabei nehmen sie besonders mögliche Zusammenhänge zwischen religiöser Sozialisation und Radikalisierung in den Blick. Im vierten Beitrag diskutieren Samet Er und Sören Sponig darüber, welche Herausforderungen es bei der Radikalisierungsprävention in Justizvollzugsanstalten gibt. Ist hier alles dort, wo es sein soll? Im fünften Teil wird Ihnen Dr. Hasim Furt die Ergebnisse seiner kürzlich veröffentlichten Dissertationsschrift vorstellen. Darin nimmt er die Rolle von Religion in Radikalisierungsprozessen junger Menschen aus einer explizit muslimischen Perspektive unter die Lupe. Ich übergebe das Wort nun an meinen Kollegen Sören Sponig, der Ihnen das Forschungsprojekt Religion als Faktor der Radikalisierung kurz vorstellen wird.
Welche Rolle spielt Religion bzw. Religiosität im Radikalisierungsprozess junger Menschen? Diese Frage hat das Forschungsprojekt Religion als Faktor der Radikalisierung in den letzten 2 Jahren untersucht. Dabei stand insbesondere die Frage im Mittelpunkt, welches religiöse Selbstbild radikalisierte bzw. radikalisierungsgefährdete junge Muslime aufweisen. Außerdem haben wir untersucht, wie junge Muslime ihr religiöses Selbstbild in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Telegram oder WhatsApp, darstellen. Dazu haben wir uns Chatprotokolle einer radikalisierten salafistischen Jugendgruppe genauer angeschaut. Zudem haben wir Einzelinterviews und Gruppendiskussionen mit muslimischen Jugendlichen geführt, sowie Akteurinnen und Akteure aus der Praxis der universellen, selektiven und indizierten Prävention gefragt, welches religiöse Selbstverständnis ihre Klientinnen und Klienten haben. Erste Projektergebnisse wurden bereits im Januar 2020 im Sammelband Aspekte von Radikalisierungsprozessen – fallgestützte Studien veröffentlicht. Die zentralen Erkenntnisse aus den Interviews und Gruppengesprächen gingen ebenfalls in die Erstellung einer praxisorientierten Handreichung ein. Diese steht auf der Homepage des Instituts für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück zum kostenfreien Download zur Verfügung. Den Link dazu finden Sie auf der Internetseite des Instituts.
Das Forschungsprojekt Religion als Faktor der Radikalisierung ist dabei nicht nur ein lokales Einzelprojekt. Es ist Teil des Forschungsnetzwerks Radikalisierung und Prävention. In dem interdisziplinären Forschungsverbund arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und dem Institut für Islamische Theologie bereits seit einigen Jahren zu verschiedenen Themen der Radikalisierung und deren Prävention zusammen. Einen Abriss der Geschichte des Netzwerkes gibt nun Professor Dr. Andreas Zick. Er ist Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und Projektleiter des Teilprojektes in Bielefeld.
Das Forschungsnetzwerk Radikalisierung und Prävention, kurz FNRP, befasst sich seit dem Jahr 2014 mit sehr unterschiedlichen Formen des ideologisch begründeten Extremismus in die Gewalt hinein, mit Radikalisierungsverläufen und Fragen der Prävention. Im Grunde genommen wollen wir alle, die wir aus der Forschung kommen oder aus der Praxis kommen, verstehen, warum sich Menschen in radikale Milieus bewegen, sich dem Extremismus hinwenden und wie Abwendung erfolgen, Distanzierung, Deradikalisierung, Ausstiege. Und diese Analyse von Hinwendung und Abwendung können wir in einem intelligenten Netzwerk besser verstehen. Wir stehen ja vor der Situation, dass wir gerade mit dem Blick auf Phänomene der Radikalisierung schnell sein müssen. Wir müssen Wissen intelligenter und schneller zusammenbringen. Und deswegen haben wir gesagt, brauchen wir ein Netzwerk, wo Forschung und Praxis eng miteinander verbunden ist, was im Wesentlichen 4 Ziele hat. Erstens, schnell und eng kommunizieren können. Zweitens, Wissen austauschen, bereitstellen. Was sind die Konzepte? Welches Wissen haben wir? Ist dieses Wissen, was wir in der Forschung haben, auch relevant in der Praxis? Was weiß Praxis und was bedeutet es für die Forschung? Drittens, neue Perspektiven entwickeln, indem wir zunehmend universelle Formen der Radikalisierung verstehen, können wir neue Perspektiven auf das Phänomen entwickeln. Und ein viertes, ganz wesentliches Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ganze Netzwerk ist ein offenes Wissenschaftspraxisnetzwerk. Es wird getragen und organisiert von Forscherinnen und Forschern der Universität Osnabrück. hier vor allen Dingen dem Institut für Islamische Theologie und der Universität Bielefeld und hier dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Was wir tun in dem Netzwerk ist, neue Formen der gemeinsamen Fallanalysen durchzuführen. Das ist ein Element, was uns eng verbindet. Und zum Zweiten haben wir bislang einen Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit mit Blick auf die islamistisch orientierte Radikalisierung von jungen Menschen, die in Europa aufgewachsen sind, gehabt. Dazu haben wir viel kommuniziert, haben unser Wissen ausgetauscht und das war vor allen Dingen möglich, weil wir auch eine Förderung von Projekten hatten an beiden Standorten. Wir hatten dankenswerterweise das Projekt Religion als Faktor der Radikalisierung, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde. Und das hat uns sehr geholfen, das Netzwerk zu installieren und dort andere mit in dieses Netzwerk hineinzunehmen. Wenn man jetzt im Nachhinein die unterschiedlichen Forschungen, Analysen, Diskussionen, das Wissen, was wir haben, zusammenfasst, dann können wir eins sehr deutlich sehen, mit dem Blick auf die Radikalisierungsverläufe, die wir verstehen wollen, müssen wir feststellen, sie verlaufen anders, als es viele publizierte und zum Teil geprüfte Radikalisierungsmodelle annehmen. Wir suchen ja im Bereich der Radikalisierung oft nach bestimmten Mustern, nach Typologien, nach zentralen Faktoren, die vor allen Dingen verantwortlich sind. Und da müssen wir doch im Netzwerk kritisch Distanz zu nehmen. Was wir sehen ist, es gibt diese Muster, die spezifischen Pfade und Typologien nicht. Aber gerade mit dem Blick auf junge Menschen, die sich in unserer Gesellschaft, in der Mitte unserer Gesellschaft radikalisieren, können wir jetzt feststellen, unsere Analysen zeigen, es sind Lebensumstände von radikalisierten Personen und Gruppen, die vor allen Dingen die Radikalisierung erklären können. Es gibt Faktoren, die sind individuell. Das ist die Persönlichkeitsstruktur, das sind individuelle Orientierungen und Einstellungen, die spielen eine Rolle, aber nur in dem Maße, wie sich Menschen mit bestimmten radikalen Ideologien und damit mit Gruppen identifizieren. Soziale Identitäten spielen eine Rolle und es sind bestimmte soziale Lebensumstände, die dann diese radikalen Identitäten besonders wertvoll machen, die wiederum in bestimmten Traditionslinien eine bestimmte Extremismus-Tradition entwickelt haben. Wir haben vor allen Dingen in dem Projekt Religion als Faktor der Radikalisierung systematisch eben diese unterschiedlichen Faktoren, die individuellen, die sozialen, die gruppenbezogenen, die soziologischen, aber auch die religionswissenschaftlich relevanten Faktoren untersucht, zusammengebracht, gemeinsam diskutiert. Und was wir da zum Beispiel sehen, ich nenne nur ein Beispiel, wir haben das ja in unterschiedlichen Publikationen gut dokumentiert, die immer, wo es sich lohnt, die genauer anzusehen. Was wir da zum Beispiel lesen können, ist, dass sich mit Blick auf unsere Gesellschaft und zum Beispiel Fragen der dschihadistischen Radikalisierung von jungen Menschen zeigt, kritische Lebensereignisse von jungen Menschen bei jungen Menschen spielen eine sehr große Rolle. Kritische Lebensereignisse sind Ereignisse im Leben von jungen Menschen, die sie als besonders belastend empfinden und für die sie zunächst keine einfache Bewältigungsstrategie haben. Ein kritisches Lebensereignis kann der Tod eines Familienangehörigen sein. Das kann sein, dass die familiären Umstände sich auf einmal dramatisch ändern. Krankheiten, das sind Ereignisse, die als besonders emotional belastend erlebt werden. Und die spielen bei den von uns untersuchten Fällen eine wichtige Rolle. Sie führen nicht direkt in die Radikalisierung, aber sie führen dazu, dass Menschen motiviert sind, diese Lebensereignisse in irgendeiner Weise zu bewältigen oder wenn sie dann als sehr belastend erlebt werden, andere zu finden, die sie entlasten können. Und dazu bieten radikale, extremistische, dschihadistische Gruppen, die wir untersucht haben, Angebote. Zumindest suggerieren sie das. Und wir sehen sehr deutlich, dass das ein wichtiger Faktor ist, der insbesondere jungen Menschen öffnet für radikale Angebote. Ich betone das jetzt in der Rückschau, diesen einen Faktor neben den vielen anderen Faktoren, weil wir uns auch damit beschäftigen müssen und in den Fallanalysen beschäftigen mussten, weil wir in Gesellschaften leben, die einen hohen Druck auf die Ausbildung von individuellen Identitäten, einen hohen Druck auf die Autonomie der Einzelnen legen. Und auf der anderen Seite auch in Gesellschaften leben, die sehr stark nach Gruppenzugehörigkeiten andere klassifizieren. Und wenn wir dann junge Menschen haben, die ein besonders kritisches Lebensereignis erleben, erfahren, als belastend empfinden, für das sie zunächst keine Lösung haben, gleichzeitig erleben, dass die Gesellschaft von ihnen verlangt, dass sie individuell eine Antwort finden und auf der anderen Seite junge Menschen sich damit beschäftigen, dass sie ja in bestimmte Gruppen kategorisiert, klassifiziert sind und werden, vielleicht damit auch Diskriminierung erleben. Da sehen wir in unseren Diskussionen, und das ist nur ein Beispiel, dass sie sich dann öffnen für Gruppen, die ihnen eine Beziehung, eine Bindung herstellen, die ihnen Weltzusammenhänge erklären, die ihnen Sinn geben, Selbstwert geben, Kontrolle geben und ihnen vermeintlich ein neues Vertrauen schenken, wo junge Menschen erleben, dass ihnen für die Gesellschaft vielleicht die Lösung von Problemen nicht zutraut oder sogar Misstrauen äußert oder im äußersten Fall Missachtung. Und was wir in FNRP gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel ein solches Denkmodell der Sozialisation zur Radikalisierung, wie ich das jetzt mal nennen möchte, gemeinsam diskutieren, abwägen, welche Rolle spielen diese kritischen Lebensereignisse, finden wir mit dem Blick auf die Entwicklungsbedingungen, auf die Entwicklung, die Orientierung von jungen Menschen, bessere Antworten auf die Frage, wie eine extremistische Radikalisierung, eine Radikalisierung in den Extremismus hineingelangt. Und was wir auch tun in dem Netzwerk, von dem ich bislang kaum berichtet habe, ist, dass wir uns sehr streng auch als Forschende fragen, haben wir eigentlich Ideen, Wissen, haben wir Gedanken, die für die Praxis, die mit uns am Tisch sitzt, bereitstellen können? Und was sind die Fragen, die Praxis berührt? Was sind die auch analytischen Modelle, die Praktikerinnen und Praktiker verwenden, die wir gemeinsam als hochrelevant für Fragen der Prävention und der Intervention haben? Das heißt, wir fragen immer bei der Analyse sehr streng nach der Frage der Prävention. Und genau das manifestiert sich jetzt in der Handreichung, die mit diesem Podcast veröffentlicht wird. Wir haben eine Handreichung geschrieben, die basiert auf Wissen, wir sagen auch evidenzbasiertes Wissen aus unseren empirischen Analysen und zugleich basiert sie auf dem direkten Austausch mit der Praxis, ob das, was wir in den Daten sehen, in der Forschung sehen, für die Prävention relevant ist. Und insofern hoffen wir darauf, dass wir eine Handlungsempfehlung nun bereitstellen aus dem Netzwerk FNRP, welches dann zu weiteren Diskussionen führt. Wir sind ein Netzwerk und vielleicht können wir das ja dann in dem Netzwerk auch weiter gemeinsam mit anderen diskutieren.
Vielen Dank, Andreas Zick, für die Ausführungen zum Forschungsnetzwerk Radikalisierung und Prävention. Die zentralen Erkenntnisse der Handreichung werden im zweiten Teil der Podcast-Reihe ausführlicher vorgestellt. Sie finden ihn ebenfalls auf der Webseite des Instituts für Islamische Theologie. Dort steht Ihnen auch die Handreichung als PDF-Datei zum Download zur Verfügung.